Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zeig mir, wie du wohnst, und ich weiß vielleicht ein wenig mehr über dich.
Ich bin am liebsten allein. Im Grunde ist es ein Idealzustand. Mein Haus ist auch eigentlich wie ein riesiger Kerker. Die Bücher oder was ich schreibe, gleicht ganz dem, worin ich hause.
Thomas Bernhard, er hauste im Kerker, so sagte der Übertreibungskünstler kokett. Eine Ausstellung über Architekturvisionen, die haben wir im Programm in der nächsten halben Stunde. Einen österreichischen Literaturstreit haben wir auch im Programm. Eine Ausstellung mit trügerischen Fundstücken aus der NS-Zeit und gleich 4 Ballettpremieren. Zu all dem lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. Das Theater an der Wien, und damit fangen wir an, spielte Isacco von Mariana Martinez, einer nahezu vergessenen Zeitgenossin Mozarts. Sie komponierte, spielte Cembalo und sang, wurde von Joseph Haydn unter anderem unterrichtet. In Isacco nötigt der Allmächtige, kein geringerer also, Abraham, den Stammvater Israels, zur Opferung seines Sohnes Isaak, soweit bekannt. Abraham würde dem Folge leisten, bräche der Allmächtige den Treuetest nicht letztlich ab. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs hat das gesehen. Ich habe ihn gefragt, bleiben Martinez und bleibt der Librettist Metastasio bei dieser biblischen Geschichte?
Jein. Also was hier hinzukommt, ist, dass Sarah doch eine wichtige Rolle spielt. Die singt also entsprechend natürlich diesem Genre des Musiktheaters, des Oratoriums, sehr, sehr viel. Es gibt noch eine weitere Figur, die hinzuerfunden wurde zur Handlung. Und es gibt einen Engel, der dort als Verkündiger auftritt, weil Gott natürlich unsichtbar bleiben soll. Wir sind auch in der Zeit, wo es um ein, vielleicht nicht Bilderverbot ging, aber doch um das Gebot, nicht sozusagen den Allmächtigen darzustellen oder gar selbst auftreten zu lassen. Das sind die Veränderungen. Ansonsten ist es im weitesten Sinne wirklich die sehr knappe, ja im Grunde alttestamentarische Geschichte.
Mozarts Zeit ist das, wenngleich sie auch gute 10 Jahre älter ist. Klingt das nach Mozart?
Teilweise ja, das ist nicht so virtuos. Das ist auf jeden Fall eine Musik, die gut ins Ohr geht. Das sind 25 Nummern insgesamt. Bei den Arien, bei den ariosen Verzierungen, da sind wir oft noch im Barock drin. Da ist es zum Teil virtuos in die Koloraturen hineingehend. Und auf der anderen Seite ist aber vom Orchesterklang, gerade im Hinblick auf die Streicher, auch auf das Blech, geht es schon in Richtung Wiener Klassik. Also es ist, wenn man so will, eine Zwischenposition. Kein Meisterwerk, aber etwas, was sich durchaus lohnt. Es ist auch knapp gehalten, das ist ja manchmal auch ganz angenehm. Wir sind also so ungefähr mit 1 Stunde 45 Netto-Spieldauer dann durch. Und das hat mir musikalisch insgesamt wirklich als Werk gut gefallen.
Die deutsche Eva-Maria Höckmeier hat inszeniert. Die tut das gerade vielfach, auch an kleineren Bühnen. Wie geht sie mit dem Werk um? Führt sie es getreu auf? Fügt sie Video hinzu, wie man das so aus dem Regietheater kennt? Wie sieht das aus?
Letzteres. Es gibt Videos, also es wird erzählt von einer Missbrauchsgeschichte, die bleibt aber, um das vorwegzunehmen, sehr, sehr unklar. Zunächst denkt man, okay, der Sohn wird eben vom Vater unterdrückt, der übergriffig ist, aber im Laufe dieses Abends kommt dann auch die Mutter hinzu als eine sehr böse Figur. Die Mutter stirbt irgendwann, Sarah, dann ist sie plötzlich doch wieder lebendig und der Vater nach der Opferung des Sohns, die dann eben nicht stattfindet, gibt es eine zweite Stelle, wo der Sohn sich als Opfer darbietet, was der Vater erst so halb annimmt, dann aber doch nicht, und dann will er aber das ganze Haus anzünden, macht er nicht, dann will aber Sarah das ganze Haus anzünden, also Sie merken schon, es ist ein ziemliches Tohuwabohu, man wird da draus nicht schlau, was die Regisseurin uns erzählen will, und dann gibt es auch noch Videoeinblendungen, wo wir die Familie unterm Christbaum sehen, da denkt man dann an Weihnachten bei den Buddenbrooks fast schon, eine ganz merkwürdige Ästhetik und mehr verwirrend als klärend das Ganze. Also man bleibt szenisch mit einigen Fragezeichen da.
Lassen Sie uns über das Gesangspersonal reden. Der Isacco wird von einem Sopranisten, einem Männchen, gesungen. Wie sehr hat sie das überzeugt und die übrige Besetzung?
Der Sopranist, der ist Anfang 20 erst, heißt Dennis Oriana, und ich sage sofort was, aber wir hören ihn erstmal.
Thank you.
Also er macht es sehr gut, finde ich. Sopranist bedeutet ja, dass er wirklich den genauen Tonumfang eines Soprans hat, während die Counter das nicht unbedingt haben müssen. Das fand ich extrem stark. Sophie Gordelatze als Sarah auch. Man wird bei dem Bach-Konsort Wien, das gespielt hat, unter Chiara Cattani, da wird man nicht so ganz froh. Auch da ist vieles rumpelig, vieles auch ein bisschen auseinander. Also da hätte man sich musikalisch von der Umsetzung her auch ein bisschen Luft nach oben gewünscht.
Verlieren Sie ein letztes Wort über die Wiener Kammeroper?
Das war mal ein eigenes Haus mit eigenem Ensemble. Jemand wie Fritz Mulia war da zum Beispiel dabei. Die haben Raritäten gespielt oder aber dann die Leichte Muse. Und seit 2012 ist das nun Teil des Theaters an der Wien, wo man weiterhin diese Dramaturgie der Raritäten, der Ausgrabungen und auch in kleinerer Besetzung realisiert. Also Entdeckungen sind dort immer spannend grundsätzlich in diesem Haus.
Kammermusikalische Raritäten, das war Jörn Florian Fuchs über Isacco von Mariana Martinez im Theater an der Wien. Wir bleiben in Österreich. Seit wenigen Tagen herrscht ziemliche Unruhe und Aufregung in der Literaturszene des Alpenlandes. Dem steirischen Leikam-Verlag passt seine zunächst gebuchte Autorin Gertraud Klemm wegen Aussagen zum Wort Frau nicht und entfernt sie aus einem Sammelband. Auf Social Media, wo Fieberkurven rasch hochschießen, ist gut was los. Auch Zeitungen haben schon berichtet. Daniela Striegel habe ich gefragt. Sie ist Literaturkritikerin in Wien, Germanistin, erfahrene Wettbewerbsjurorin und habe sie gefragt, was ist denn da seit wenigen Tagen im österreichischen Literaturbetrieb los? Was ist da passiert?
Also mein Feld ist eher die Literatur als der Literaturbetrieb im Netz. Aber soweit ich das gesehen habe, hat ein Sturm der Entrüstung auf sozialen Medien dazu geführt, dass die Autorin Gertraud Klemm aus einer Anthologie gestrichen wurde, die den Titel Das Penismuseum trägt. Und die Begründung war nicht der Beitrag für diese Anthologie, sondern zwei Kommentare, die sie vor 2 bzw. 3 Jahren in der Zeitung Der Standard verfasst hat und in denen sie dafür eingetreten ist, dass man den Begriff Frau, also als Geschlechtsbegriff, sozusagen als pragmatischen Begriff für den politischen Kampf gegen die Benachteiligung im Patriarchat beibehält. Und das wurde ihr als transfeindlich von einigen Kritikerinnen ausgelegt. Und daraufhin hat der Verlag gemeinsam mit den Herausgeberinnen ihren Beitrag aus dieser Anthologie entfernt.
Jetzt würde ich naiverweise sagen, ist das nicht normal, dass man sich während der Herausgabe eines Buches vielleicht entzweit und sich wieder voneinander trennt? Aber so wie ich Sie höre, scheint es da um mehr zu gehen, oder?
Ja, das geht eigentlich nicht um einen Zwist, sondern es geht eigentlich darum, dass mit dieser bereits bekannten Phrase, man wolle einer bestimmten Position keine Bühne bieten, eine gewisse Interpretation von Feminismus nicht vorkommen soll. Also keine Bühne bieten, meint hier jemanden nicht zu Wort kommen lassen. Diese Position hat offenbar in den Augen des Verlages und der Herausgeberinnen diese Autorin insgesamt diskreditiert. Also so, als hätte sie sich wirklich ein moralisches Vergehen zu Schulden kommen lassen.
Das darin besteht, dass sie, wie Sie sagen, aus pragmatischen Gründen an dem Begriff Frau festhält, so lange auf der Welt eben im Namen von Frau misshandelt wird, abgetrieben wird, genital verstümmelt wird, zwangsverschleiert wird, entrechtet wird und so weiter. Und das passt gewissen queer-feministischen Positionen nicht. Gertraud Klemm sagt wörtlich, dass sprachliche Einschränkungen jetzt von links kommen, ist neu.
Ja, es ist ja nicht mal jetzt ganz neu, aber tatsächlich wird es jetzt eigentlich immer heftiger diskutiert und hat immer gravierendere Folgen. Man wundert sich also schon darüber, weil dieser innerfeministische Kampf ja einerseits einen Hang zur Lächerlichkeit hat. Also das kann man ja nicht ganz ernst nehmen, wie da argumentiert wird, nämlich um die richtige Begrifflichkeit, die sich von dem normalen Sprachgebrauch schon längst sektiererisch entfernt hat. Ja, das ist ein gewisser Jargon, der natürlich andere ausschließt. Und die Gefahr ist, dass diese Insider sich auf eine Art und Weise unterhalten, die nicht nur ihren Feinden, den wirklichen reaktionären Kräften, in die Hände spielt, sondern auch die Aufgeschlossenen, die gegenüber dem Feminismus und der Emanzipation Aufgeschlossenen vor den Kopf stößt.
Frau Striegel, ist das eine Form von Cancel Culture oder Deplatforming, ausgerechnet von einem Verlag, dem Steirischen Leihkampf Verlag, der sich ja ausdrücklich gegen jede Form von Diskriminierung einsetzt?
Ja, das kann man so sehen, wobei natürlich diejenigen, die das praktizieren, sagen, das ist keine Zensur, das ist einfach unsere Entscheidung, eine gewisse Haltung zu vertreten, aber de facto ist es natürlich ein Akt von Zensur und die Betroffene kann sich dagegen auch nicht wehren. Das Interessante ist nämlich, dass offenbar für die, die anderer Meinung sind in diesem Band oder für die Herausgeberinnen, einfach gar nicht denkbar ist, dass verschiedene feministische Positionen in so einem Buch Platz haben könnten. Also es geht jetzt aus meiner Sicht gar nicht darum, diese Position von Gertrud Klemm unbedingt zu verteidigen, sondern erstaunlich ist, dass sie nicht neben den anderen stehen darf, sondern dass es offenbar in den Augen ihrer Gegnerinnen so schlimm ist, dass sie gar nichts mehr sagen soll.
Das sagt die Wiener Literaturkritikerin Daniela Striegel über die Aufregung, die jüngste im österreichischen Literaturbetrieb. Schöner Wohnen, nicht die Zeitschrift, sondern Architekturvisionen von 1900 bis heute in der Kunsthalle Tübingen. Die hat sich mein Kollege Christian Gampert angesehen, vom Futuro-UFO aus Plastik von 1968 des finnischen Architekten Matti Suuronen bis zur Modulbauweise und der Tiny-House-Bewegung, dem Mehrgenerationenhaus, wird ja gegenwärtig heftig übers Bauen und Wohnen viel diskutiert. Denn Wohnen und Bauen und Hausen ist ja eine existenzielle Angelegenheit. Da kommt so eine Ausstellung gerade recht. Christian Gampert war in Tübingen.
Wenn man in der 10 Quadratmeter großen Wohnkapsel des japanischen Architekten Kisho Kurukawa sitzt, dann weiß man, dass man da nicht dauerhaft bleiben möchte. Sie wirkt wie ein Raumschiff. Als Probierraum für ein reduziertes Dasein ist die Kapsel allerdings didaktisch hilfreich. Neben Liegefläche, Nasszelle und Kochnische gibt es dort nur einen Fernseher und ein altmodisches Tonbandgerät. Offenbar war das 1972, als in Tokio ein ganzer Wohnturm solcher Kapseln errichtet wurde, unverzichtbar. Die Kunsthalle Tübingen hat 2022, als der Turm abgerissen wurde, eine der ikonischen Kapseln erworben. Dieser Vorläufer des Tiny House bildet jetzt im Freien das extravagante Entree zu einer Ausstellung, die uns durch ein ganzes Jahrhundert von Architektur, Visionen und Wohnutopien führt. Beginnend mit leicht größenwahnsinnigen expressionistischen Entwürfen der 1920er Jahre, etwa von Bruno Taut, in denen Teile der Alpen mit Glas und Kristallen überwölbt werden sollten. Und endend mit den Vorschlägen eines heutigen Videokünstlers, der einen Tübinger Stadtteil umweltfreundlich verwalden möchte. Ausgangspunkt der Ausstellung ist die Architekturzeichnung, die im Lauf der Zeit vom bloßen Hilfsmittel zur eigenen künstlerischen Form avancierte und heute meist von der Computersimulation abgelöst wird. Und natürlich säumen Gemälde, Modelle, Panoramen, Fotomontagen und andere Medien den Parcours. Der Entwurf aber ist wichtig,
weil die Architekturzeichnung eben auch Gefäß ist des inneren, äußeren Lebens, so hat es Abi Warburg mal gesagt, als ephemere Kunstform eben auch den Zeitgeist materialisiert hat, eingefangen hat, den wir heute auch ablesen können und spüren können.
Sagt Kunsthallendirektorin Nicole Fritz. Zeitgeist, das ist in den Architekturfantasien der 1910er und 20er Jahre ein fast religiös grundiertes Zurück zur Natur. Bauten wachsen bei den Entwerfern organisch und quasi pflanzlich aus der Landschaft. Etwa bei Hans Scharoun, der sehr viel später die Berliner Philharmonie baute. Mächtiger Antipode war natürlich das Bauhaus mit seiner Funktionalität und Klarheit und seinem Interesse an Prototypen und späterer Serienfertigung. Auch in den Dessauer Meisterhäusern.
Gropius war da ganz klar, er wollte das Leben ordnen der Menschen. Spannend ist, dass er es vorführen hat lassen in dem Film, wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich, von seiner Frau. Also der Frau wurde eine ganz bestimmte Rolle auch zugeordnet.
Mit einem zeitlichen Sprung zeigt die Ausstellung dann Zeichnungen von Helmut Jacobi, der es schaffte, die brutalistischen Entwürfe der 1960er Jahre zu beleben, weil in seinen Architekturskizzen Menschen und Pflanzen auftauchten, verkauften sich die Projekte viel besser. Mit dem Pop-Zeitalter hält dann eine Farbigkeit Einzug in die Innenarchitektur, die auch sexy ist. Eine bunte Liege- und Wohnlandschaft von Werner Panton ist in der Kunsthalle nachinszeniert. Und der Bericht des Club of Rome 1972 gibt der Öko-Architektur einen Schub. Friedensreich Hundertwasser begrünt und bemalt Dächer und Fassaden. Engelbert Kremser entwirft Erdarchitekturen und Friedrich Kiesler sich fortzeugende endlose Häuser. Was ist gutes Wohnen? Die präsentierten Einfälle von heute, herzige Sitzecken mit Petsibällen, führen leider nicht weit. Wie die oft egoistischen Bedürfnisse des Einzelnen oder einer Stadt mit denen der Allgemeinheit planerisch versöhnt werden können, das ist die eigentliche Frage. Der Videokünstler Jan Kamenski bringt das provozierend auf den Punkt. In seinem Animationsfilm verbiegen sich apokalyptisch die Straßen, Ampeln, Zäune und Gebäude gegenüber der Tübinger Kunsthalle und werden von einem langsam überhandnehmenden Grün geschluckt. Die politische Realität in Tübingen dagegen besteht aus zahlreichen Nachverdichtungsprojekten, die das wenige Grün der Stadtteile wegfressen. Die Ausstellung in der Kunsthalle zeigt, dass anderes möglich wäre.
Christian Gampert über schöner Wohnen in Tübingen. Jetzt gehen wir ins Felix-Nussbaum-Haus nach Osnabrück, denn da gibt es eine Ausstellung von Ariel Reichmann, die, ich will keine Zeit verschwenden und gleich mit Christiane Vielhaber über den interessanten Titel gleich mal sprechen. Keiner soll frieren. Meine Mutter hätte gleich gesagt, das erinnert vielleicht an die Not, an die Kälte, Winter im Krieg. Tut es das?
Ja, er bezieht sich damit auf die Aktionen vom Winterhilfswerk, die 1933 ins Leben gerufen wurden. Und es ging da, man hat eben Spenden gesammelt auf der Straße und für die Obdachlosen und für die Armen, die jetzt frieren mussten. Und ich musste noch so dran denken, wir hatten vom Winterhilfswerk noch, ich als Kind, so kleine Figürchen am Weihnachtsbaum. Aber es gibt eben auch anderes, es gibt so Ansteckblümchen. Und die sind sowas Harmloses. Und wenn Sie die Werbung für diese Ausstellung sehen, dann ist da eine große Blume und dann denken Sie, Gott, wie schön ist das inszeniert. Als würde die tanzen, wie so ein Ballett. Dann sieht man nicht, ist das Kunststoff oder ist das Stoff oder aus was ist diese Blume eigentlich gemacht? Und sie steht da so und sie scheint zu schweben. Und bis man dann kapiert, das waren diese Ansteckblümchen. Und wo hat er die gefunden? Reichmann ist mit 12 Jahren...
79 geboren in Südafrika.
Ja, mit seinen Eltern, noch zu Zeiten der Apartheid, nach Israel ausgewandert und hatte eine Ausstellung in Sofia. Es wird jetzt nicht gesagt, wann genau, und geht dann vor oder nach dieser Ausstellung über einen Trödelmarkt und sieht diesen ganzen Devotionalien-Kitsch mit Orden und Bestecke mit Hakenkreuz und Anstecknadeln. Und dann hat er sich gesagt...
Also aus der NS-Zeit.
Ja, und dann hat er sich gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass das hier öffentlich verkauft wird. Und hat so viel wie möglich davon gekauft und hat das Ganze transformiert. Aha. Und das ist eigentlich der spannende Teil dieser Ausstellung, sind zwei Filme zu sehen.
Also transformiert heißt, er hat es eingeschmolzen oder was?
Ja, sie nehmen mir alles vorweg, junger Mann. Ja, er hat es eingeschmolzen und das erinnert so ein bisschen an Bleigießen. Und dann habe ich noch gedacht, an dem einen Video steht Bleigießen. Dann habe ich gedacht, die haben das eh vergessen. Und sprach mit dem, der da Aufsicht macht. Und der sagt dann, nein, nein, das ist Jiddisch und wir nennen das Bleigießen. Und die machen das nicht so wie wir, dass wir das Silvester machen und dann kommt da eine Formation raus und dann sagen wir, das ist der Mann meiner Zukunft oder das ist die Sonne, ich fahre nach Mallorca. Sondern das ist eigentlich, um etwas zu bannen. Und wir sehen jetzt auf diesen beiden Monitoren, auf diesen kleinen Monitoren, wie das Geschmolzene in kaltes Wasser geworfen wird und dann bilden sich so Bläschen und unten kommen so ganz schöne Gebilde. Und dann gehen sie in den nächsten Raum, es sind alles kleine Räume, dann sind so auf Brusthöhe sind 12 Sockel und auf diesen Sockel unter einem Glassturz sind jetzt zu sehen, was da für Gebilde rauskommen. Und dann passiert das Ganze natürlich im Kopf. Ja. Sie haben auf dem anderen Film gesehen, wie das beginnt zu schmolzen, wie lange das dauert, bis so ein Hakenkreuz oder so ein Eichenlaub, bis das flüssig wird. Und dann sehen Sie plötzlich ganz amorphe Gebilde. Sie sehen Gebilde, wo nur noch Reste sind. Dann denken Sie an dieses Feuer. Sie denken dann natürlich an Krematorien, wo nur noch so Krümelchen sind.
Das ist doch ein Stück auch über Erinnerungsarbeit. Oder sehe ich das falsch, Christiane?
Das ist natürlich Erinnerungsarbeit zu sehen. Also das hole ich aus diesem Kreislauf raus, in dem es nicht mehr, in dem es nicht bleiben soll. Und ich singe, sag mal, die Blumen des Bösen. Das ist natürlich auch da drin. Was kann so eine harmlose Blume dafür, dass sie für sowas benutzt wird? Aber jetzt in diesem Kontext, das Ästhetische ist immer nur etwas Vorletztes. Also das, was schön auf uns wirkt, hat eine andere Bedeutung oder eine andere Bedeutung gehabt. Und dann gibt es einen Raum, eine Lounge, da steht eine Liege, dann sind zwei Lautsprecher auf dem Boden, ein Teppich, dann ist eine Thermoskanne mit Tee, draußen stehen Filzpuschen und da kann man jetzt reingehen und das ist der Raum zum Trauern. Und in der jüdischen Tradition ist es so, dass man für eine Woche einen Raum hat, wo alles niedrig ist. Also Höckerchen und diese Liege. Und Sie können sich jetzt da drauflegen und dann können Sie sich Musik auswählen. Und ich kam rein, da lief gerade von Roland Kaiser, warum hast du nicht Nein gesagt? Und man konnte dann wählen, zum Beispiel Jenseits von Eden. Und dann habe ich auch noch gedacht, wenn man sich jetzt da so hinlegt und einen Tee trinkt, kann man wirklich darüber nachdenken oder trauern eigentlich, kann man da Trauerarbeit leisten. Aber er lässt uns so zurück eigentlich zweifelnd und doch angerührt.
Keiner soll frieren über Erinnerungsarbeit aus Materialien, die gestern noch anders waren. Eine Ausstellung im Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück von Ariel Reichmann gesehen und vorgestellt von Christiane Vielhaber. Zum Schluss dieser Ausgabe von Kultur heute haben wir noch vier Tanzuraufführungen. Die gab es nämlich am Wochenende in Duisburg beim Ballett am Rhein zu Ehren des französischen Komponisten Maurice Ravel. Der wäre am 7. März 150 geworden. Soirée Ravel heißt der Abend. Das Ballett am Rhein, die Duisburger Philharmoniker musizierten live und die Kollegin Nicole Strecker saß im Parkett.
Er wird immer besser. Wo andere Choreografinnen und Choreografen einmal in frühen Jahren ihre Duftmarke gesetzt haben und dann dieses Aroma nie wieder loswerden, gab es bei Richard Siegel nie wirklich den wiedererkennbaren Richard Siegel. Stattdessen saugt er wie ein Schwamm jeden neuen Trend, jeden Social-Media-Spleen in sich auf, probiert rum und verblüfft dann mit oft skurrilen Ideen. Beispiel: ein Maurice-Ravel-Ballett auf einem circa 6 Meter langen Laufband wie in einem Flughafenterminal. Was für ein Mätzchen, mag man denken, aber nur die ersten Sekunden. Dann weiß man, so geht Ravel, so geht der durchgenudelste Ohrwurm der klassischen Musik, der Bolero. Andererseits, Begeisterung für diese, wie es vornehm heißt, Soirée Ravel, kam schon ziemlich früh an diesem Abend auf, an dem sich zwei Stars der deutschen Ballettdirektorenszene verabredet haben, um zur live von den Duisburger Philharmonikern gespielten Ravel-Selektion im Ping-Pong gleich 4 Uraufführungen zu entwickeln. Den ersten Aufschlag macht Bridget Briner mit dem Konzert für die linke Hand. An der berührenden Entstehungsgeschichte dieses Klavierkonzerts kommt man als Choreografin nicht vorbei. Die Komposition ist eine Auftragsarbeit für den Pianisten Paul Wittgenstein, der im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte. In Düsseldorf spielt nun Alina Berku auf dem auf der Bühne platzierten Flügel energisch und souverän einhändig das schwere Stück. Und auch Tänzer Marcio Mota verzichtet auffallend oft auf den Einsatz seines rechten Arms. Sacht klingt die Kriegsthematik an, mit seriellen Bewegungen bei den Männern und vors Gesicht gehaltenen Händen, als wollte man das Grauen nicht sehen. Eine sensible Elegie könnte das sein, hätte Bridget Briner in ihren beiden Choreografien nicht den Ehrgeiz, Ravels Kompositionen in episodische Ballette über antike Mythen zu verwandeln. Auch in ihrer Interpretation von Daphnis et Chloé ist das so. Allerdings sind die mythologischen Verwicklungen, speziell in diesem Stück, so kompliziert, dass man den Romanzen und Dramen gar nicht mehr folgen kann. Die einzige Fehlentscheidung des sonst gelungenen Abends. Dabei zeigt sich Briner wieder einmal als Virtuosin des Pas de Deux. Großartig, wie sie die zeitgenössische Spitzenschuhathletik mit Behutsamkeit kombiniert. Wie Hände kurz vor einer Berührung zittern wie Schmetterlingsflügel und oft ein Schweben gelingt, ganz ohne altbackenen Elfenkitsch. Bridget Briner war also für den Ernst in der Hommage an den exzentrischen Ravel zuständig, Richard Siegel dann für den Sarkasmus. Und da war er schon immer am besten. Erst machte er aus Lavals eine aberwitzig schnelle Parodie auf eine dekadente und von Hass erfüllten Demagogen gelenkte Gesellschaft mit unübersehbaren Referenzen auf das Antikriegsballett Der grüne Tisch von Kurt Joos. Da Walzer taumelt sich eine Zeit in den Wahnsinn. Und wo in diesem Stück in der fantastischen Ausstattung von Jean-Marc Piusson eine Drehtür im Wortsinne durchdreht und die Körper aggressiv auf die Bühne schleudert, ist es dann im Finale ein Laufband, das alle mitreißt. Und das natürlich auch als spöttischer Kommentar auf den berühmten Sog von Ravels genialem Iterationsterror funktioniert, der sich 169 Mal wiederholenden Bolero-Trommel. Wer auf dem Laufband stehen bleibt, wird unerbittlich raus aus dem Rampenlicht ins Dunkel gezogen. Also kämpft man sich vorwärts auf der Stelle tretend wie in einem Albtraum. Mit hektisch hüftschwingenden Catwalks, Grooves und Fandango-Zitaten, dem andalusischen Tanz aus Ravels Heimat. Meist aber mit diversen Formen des Gehens. Eine schlichte Grundform, ein atemberaubendes Variationsspektrum. Nichts passt besser zu Ravel als dieser grotesk-morbide Spuk,
sagt Nicole Stricker. In New York, da sind die Tony Awards verliehen worden, der wichtigste Preis für Theaterstücke und Musicals in den USA. Und wer ausgezeichnet wurde, das weiß in den Kulturmeldungen Anna Kohn.
Den Pulitzerpreis für Drama hatte das Stück dieses Jahr schon gewonnen. Jetzt wurde Purpose auch mit dem Tony für das beste Theaterstück ausgezeichnet. Das Stück von Dramatiker Brandon Jacobs Jenkins dreht sich um die fiktive afroamerikanische Familie Jasper. Die Mitglieder kommen in einer Nacht zusammen und setzen sich mit ungelösten Konflikten und ihrer politischen sowie kulturellen Identität auseinander. Brandon Jacobs Jenkins sagte dem Portal The Hollywood Reporter über die Botschaft des Stücks:
For me, Purpose is a family story that's trying to transcend to be about the universal. I think if there's one lesson for me that I want people to take away from, it's the absolute inappropriateness of shame inside the family. You know, really it's about sort of taking stock of the community immediately around you and figuring out how to love deeper and better.
Also er sagt, das Stück hebt familiäre Themen auf eine höhere Ebene und letzten Endes geht es darum, dass Scham im familiären Kontext völlig fehl am Platz ist. Und es geht darum, sich zu überlegen, wie man die Menschen um sich herum tiefer und besser lieben kann. Jacobs Jenkins hat schon 2023 einen Tony für sein Stück Appropriate gewonnen. Beste Schauspielerin in einem Theaterstück bei den Tony Awards dieses Jahr wurde Sarah Snook für ihre Solo-Darstellung in The Picture of Dorian Gray und bester Schauspieler Cole Escola für seine Rolle in Oh Mary. Und wir bleiben bei Auszeichnungen. Die US-Schauspielerin Kim Novak wird bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk geehrt. Die 92-Jährige wurde vor allem durch ihre Rolle in Alfred Hitchcocks Klassiker Vertigo von 1958 bekannt. Festivalleiter Alberto Barbera würdigte Novak als große Schauspielerin und Rebellin im Herzen des Systems. Novak hatte sich nach einigen wenigen erfolgreichen Filmen freiwillig Mitte der 60er Jahre aus Hollywood zurückgezogen, weil sie sich den starren Vorschriften der Studiobosse nicht beugen wollte. Sie hatte damals auch ihren eigentlichen Vornamen Marilyn ablegen müssen, auf Druck von Hollywood, um sich von Marilyn Monroe abzusetzen. Im Rahmen des Festivals dieses Jahr soll auch zum ersten Mal der Dokumentarfilm Kim Novaks Vertigo gezeigt werden. Die Filmfestspiele finden vom 27. August bis 6. September statt. 25 Jahre lang hat sie das Einstein-Forum geleitet, Susan Neimann. Als kluge Gesprächspartnerin ist sie auch bei uns bei Kultur heute immer wieder zu Gast. Jetzt bekommt die Potsdamer Denkfabrik einen neuen Direktor, den deutsch-brasilianischen Philosophen Carlos Frenkel. Frenkel ist zurzeit Professor für Philosophie und jüdische Studien an der McGill University in Montreal in Kanada. Er wird das Amt am 1. Juli 2026 übernehmen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anna Kohn am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Gleich die Nachrichten. Dann die Information am Abend. Sie berichten unter anderem über die Auswirkungen der Proteste in Los Angeles. Ihnen einen guten Abend.